Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen.
Du liebst so sehr und vergibst geduldig, schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Komm und lob.
Ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet.
Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn meine Zeit angekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Komm und los.
Liebe Gemeinde, ich hoffe, Sie haben den Predigttext noch vor Augen bzw. im Ohr. Unser Thema heißt ja Spurensuche 2, erster Glaube in Thessalonich. Mit der Entstehungsgeschichte der ersten Christengemeinde in der damaligen Stadt Saloniki möchte ich Sie mitnehmen auf eine Entdeckungsreise, um den ersten Christen der damaligen Zeit auf die Spur zu kommen. Ich bin davon überzeugt, dass wir vieles für unseren Glauben, für unsere Beziehung zu Jesus Christus und auch für unser Gemeindeleben diesen ersten Jesus-Nachfolgern abgewinnen können. Der Apostel Paulus ist mit seinem Mitarbeiter Silas auf seiner zweiten großen Missionsreise. Sie arbeiten an allen Orten nach einem gewissen Schema. Sie suchen zunächst nach einer Synagoge, nach einem Versammlungsort für Menschen jüdischen Glaubens also und jüdischer Herkunft. Paulus war immerhin Jude, ein sehr strenggläubiger und überzeugter Jude. Paulus war ein Schriftgelehrter sondergleichen und ein Verfechter des Gesetzes, besonders vor seiner Begegnung mit Jesus Christus. Das hatte er beim Professor Gamaliel studiert in Jerusalem. So berichtet uns die Apostelgeschichte. Er kannte das Alte Testament aus dem FF. Und wenn er eine Synagoge betrat, dann hat er mit dem Alten Testament gearbeitet und in seinen Predigten den Zuhörern den Messias aus den alttestamentlichen Schriften vor Augen gemalt und anschließend ihnen von Jesus von Nazareth erzählt, der dieser Messias war, der Christus. Manche Juden ließen sich überzeugen, ließen sich zum Glauben an Jesus Christus einladen und fanden in Jesus diesen Retter und Erlöser. Und wenn es zu Spannungen kam und die anderen Juden in den Synagogen ihn und seine Botschaft nicht akzeptieren konnten, hat Paulus sich an die nichtjüdische Bevölkerung gewandt und den Heiden das Evangelium verkündigt, dort, wo er war. Vor 14 Tagen haben wir uns mit dieser Entstehungsgeschichte der ersten Gemeinde in Thessalonik, damals Saloniki genannt, beschäftigt. Wie sie der Evangelist Lukas, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hatte, berichtet in der Apostelgeschichte. Menschen in der Synagoge ließen sich überzeugen. Und ich hatte darauf hingewiesen vor 14 Tagen, dass Paulus und Silas Zeugen des Evangeliums und Zeugen von Jesus Christus waren. Sie hatten Jesus erlebt. Überzeugen ist Aufgabe des Heiligen Geistes. Bezeugen, das hatten sie getan. Gottes Geist hat Glauben geweckt, auch bei den Heiden. Und so haben viele ihr Vertrauen in Jesus Christus gesetzt. Dann kam Widerstand auf aus der Synagoge, heftiger Widerstand, sodass Paulus und Silas bei Nacht noch von den jungen Christen aus der Stadt begleitet wurden, um weiterzuziehen nach Beröa. Später dann hat Paulus den jungen Christen diesen Brief geschrieben, aus dem ich gerade den Anfang vorgelesen habe. Erster Glaube in Thessalonik. Das sehen wir in diesen Zeilen. Paulus hat die damalige Briefform verwendet und hat sie aber als Bote seines Herrn Jesus Christus erweitert. Es war in der Antike üblich, die Briefe so mit Absender, Empfänger und Gruß zu beginnen. Doch Paulus fügt Entscheidendes hinzu. Er verweist in seiner Anrede und im Adressat nicht nur auf die in Thessalonik verwurzelte Gemeinde, sondern er weist gleich am Anfang des Briefes auf den Ort hin, wo sie eine weitere und viel stärkere Verwurzelung erfahren haben. In Gott, dem Vater nämlich, und dem Herrn Jesus Christus. Diese Verwurzelung in Gott, dem Vater, und in dem Herrn Jesus Christus ist noch viel bedeutender als die örtliche Verwurzelung in Saloniki, heute Thessalonik. Diese jungen Christen haben eine Verankerung bei dem ewigen und lebendigen Gott erfahren. In Jesus Christus war ihnen Gott in Person begegnet. Und von dieser Person, Jesus Christus, hatten sie Gnade und Frieden empfangen. Jesus spendet immer noch bis heute Gnade und Frieden. Das ist das Zweite, womit Paulus seinen Briefstil entscheidend anpasst an den christlichen Glauben. Der Gruß bekommt eine ganz neue Perspektive, nämlich mit dem Hinweis der Verwurzelung in Gott, der uns in Jesus Christus Gnade und Frieden schenkt. Das ist das Erste, was wir festhalten wollen und können, unsere Verwurzelung in Gott, der uns in Jesus Christus Gnade und Frieden schenkt. Interessant, die Gnade ist zuerst genannt. Gnade Gottes kommt immer zuerst. Und dann haben Menschen Frieden. Haben du und ich Frieden. Ein Geschenk des Himmels. Das kann man nicht machen. Das kann man aber sehr wohl erfahren. Im Glauben und Vertrauen auf Jesus schenkt Gott mir seine Gnade. Das ist sehr kostbar. Und die bringt mir den Frieden ins Herz. Und diesen Frieden wünsche ich dir und mir. Mit dieser Verankerung mit dem ewigen Gott, der uns in Jesus Christus so nahe kommt, wie kein anderer Gott, bekommen wir eine neue Identität. Und diese Identität hat Paulus im Brief an die Philipper mit folgenden Worten beschrieben. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Und meine Lieben, wer diese neue Identität hat, der wird von oben gehalten in den Stürmen hier unten. Der bekommt Kraft von oben für die so kräftezehrenden Lebenssituationen hier unten. Darauf wollte ich niemals mehr verzichten. Verwurzelung in Jesus Christus mit Frieden im Herzen, weil wir vom Himmel her denken und leben und von dort her Lebenskraft bekommen. Kommen wir noch zu einem zweiten Gedankengang. Paulus umschreibt mit eindrücklichen Worten den Glauben der jungen Christen in Saloniki. In seinen Gebeten kann er Gott nur loben und preisen für das Wunder des Glaubens dieser jungen Christen. Ich zitiere noch einmal diese starke Ausdrucksweise des Apostels. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und denken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Die ersten Christen in Thessalonich waren damals schon Christen mit Außenwirkung. Ihr Glaube hat etwas Lebendiges und Herzliches ausgestrahlt. Sie standen fest im Glauben, sodass Paulus vom Werk im Glauben schrieb. Das war ein authentischer Glaube an Jesus Christus, der sich nicht versteckte, sondern der die Persönlichkeiten geprägt hat in einer Weise, die positiv auffiel. Wie? Das schreibt er in einem zweiten Stichwort, Arbeit in der Liebe. Die Christen waren bewegt von Gottes Geist, das umzusetzen, was sie von Jesus wussten und was Gottes Geist ihnen zeigen würde. Und das hatte Paulus ihnen verklickert, Arbeit in der Liebe. Ein anderer Bibelübersetzer hat diesen Begriff so ausgedrückt, Schweißmühen in der Liebe. Die Christen in Thessalonich sind also ins Schwitzen gekommen in der Umsetzung des Evangeliums. Ihr Glaube war ein Glaube, der sie lebendig gemacht hat, der ihre Hände und Füße in Bewegung brachte, der ihre Augen und Ohren geöffnet hat für die Not anderer Menschen. Sie waren motiviert, weil sie Gottes Motivation für sich gesehen haben. Und Gottes Motivation für Menschen damals und für Menschen von heute ist Liebe. Immer noch Liebe. Wir Deutschen sagen ja so gern, Liebe geht durch den Magen. Und wir wissen genau, ganz genau, was wir damit sagen wollen. Für Christen geht die Liebe in die Hände, in die Füße, in den Mund beziehungsweise in die Sprache, ja selbst ins Hirn. Und die Liebe geht ins Herz. Und wenn unsere Steuerungszentrale für Aktivitäten, also unser Herz und Hirn, von der Liebe Jesu besetzt sind, dann gebraucht uns Gott im Dienst seiner Liebe und diese Welt, deine Welt und meine Welt wird verändert, weil du sie veränderst und weil Gott durch sein Wirken dein Wirken bestätigt. Das ist doch mal genial. Das ist doch super. Ich bin fasziniert von diesem Glaubensleben der ersten Christen in Saloniki. Sie standen fest im Glauben, in der Beziehung zu Jesus Christus, dem Auferstandenen. Und dieser Glaube war nicht eingeschränkt auf ein bloßes Kopfwissen und für Wahrhalten, sondern war gelebter Glaube. Und er war motiviert und angetrieben von der Liebe, die Jesus schenkt. Und Jesus' Liebe ist ein Selbstläufer. Die läuft und läuft und läuft. Er schenkt sie mir und er macht mich zum Verschenker seiner Liebe. Die Jesusliebe ist der beste Selbstläufer und kann niemals ein Ladenhüter sein. Das widerspricht seinem ganzen Wesen. Und die jungen Christen damals haben mit anhaltender Hoffnung auf die Wiederkunft ihres Herrn gewartet. Wer mit Jesus rechnet, der ist ein Hoffnungsmensch. Irgendwas habe ich im Kopf mit Lieblingsmensch. Ist das ein Song oder ist das eine Werbung? Lieblingsmensch, ist, glaube ich, kommt in einem Lied vor. Christen sind Hoffnungsmenschen. Den ersten Christen in Thessalonich wird von Paulus bescheinigt, dass sie mit großer Geduld in dieser Hoffnung lebten, dass ihr Herr einst wiederkommen würde. Das Rechnen mit dem Kommen Christi hält den Christusglauben frisch. Immer noch. Ich möchte noch kurz auf zwei Dinge hinweisen. Zum Ersten, Paulus schreibt weiter, liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Bei diesem Begriff liebe Brüder sind selbstverständlich die Schwestern mit eingeschlossen, denn davon gab es ja nicht wenig, wie man in der Apostelgeschichte lesen kann. Von Gott geliebt, das ist ein Prädikat, das so kostbar ist. Werner de Boer schreibt in seinem Kommentar dazu, im Getriebe dieser Großstadt Thessalonich gibt es Menschen, äußerliche nichts von den tausend anderen zu unterscheiden. Über deren Leben ruht das wunderbare Geheimnis, von Gott geliebt. Würden wir nicht ganz anders, ernst und froh auf uns selber blicken und ganz anders achtungsvoll, herzlich miteinander umgehen, wenn es uns stets gegenwärtig wäre, dass der andere mein Bruder und ich ergänze, die andere meine Schwester ist. Das drückt ihm und ihr das königliche Siegel auf, von Gott geliebt. Zitat Ende. Das sollte uns in unserem Umgang miteinander bewusst sein und unser Miteinander prägen. Von Gott geliebt. Jeder hier. Von Gott geliebt. Übrigens, das weiß ich natürlich auch. Alle Menschen sind von Gott geliebt. Deshalb spricht er sie alle an. Deshalb gilt dieses Angebot in Jesus Christus allen. Zum Zweiten und damit zum Schluss. Der Apostel Paulus schreibt den jungen Christen, was er über sie gehört hat in der Region und selbst weit darüber hinaus. Das waren keine bösen Gerüchte oder Verleumdungen. Nein, das war die Verwunderung über einen authentischen Glauben der Gemeindemitglieder in Saloniki. Ich zitiere jetzt nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Denn als wir euch die rettende Botschaft verkündeten, da wirkte Gott nicht allein durch unsere Worte, sondern mit seiner ganzen Kraft. Sein Heiliger Geist stand uns bei und gab uns von Anfang an die Gewissheit, dass unsere Predigt bei euch nicht ins Leere gehen würde. Ihr wisst ja selbst, wie wir uns verhielten, während wir bei euch waren. Bei allem, was wir taten, ging es uns nur um euch. Nun seid ihr unserem Beispiel und dem unseres Herrn gefolgt. Und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien und in der Provinz Achaia zum Vorbild geworden. Aber nicht nur dort hat sich die Botschaft des Herrn durch euch verbreitet, auch an allen Orten spricht man von eurem Glauben, sodass wir darüber nichts mehr berichten müssen. Im Gegenteil, überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger die toten Götzen anbetet, sondern zu dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm allein dient. Und so wartet ihr nun auf seinen Sohn, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der für alle sichtbar vom Himmel kommen wird. Er allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Was für ein Glaubenszeugnis über die ersten Christen in Saloniki. Ein Glaubenszeugnis aus der Urchristenheit. Bis heute bewährt. Bis heute ruft es Erstaunen hervor. Wo Jesus Raum in den Herzen der Menschen gewinnt, da werden solche Herzen auch bewegt von seinem Geist in seiner Liebe mit großer Hoffnung. Sie haben längst gemerkt, dass Paulus doch noch etwas Ähnliches zu Glaube, Hoffnung und Liebe gesagt hat. 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ich schließe mit einem Bericht einer japanischen Zeitschrift über die Ausstrahlung der Christen in Japan. Es wird geschrieben, das Christentum ist die kleinste unter den Religionen des Landes. Noch kaum beachtet und bekannt. Aber was es an Segen in unser Volk trug, übertrifft bei weitem die wohltätigen Wirkungen des Buddhismus und Konfuzianismus. Dies muss gesagt werden, um jener kleinen Schar unseren Dank abzustatten, die in opfervoller Arbeit vor keiner Schwierigkeit zurückschreckt und nie die Hoffnung auf den Sieg ihrer ohne Zweifel nicht leichten, aber sittlich am höchsten stehenden Lehre aufgibt. Möge Gott uns Mut und Kraft schenken, unseren Glauben zu leben, die Jesusliebe als Selbstläufer zu verschenken und im Miteinander das Bewusstsein zu haben, von Gott geliebt, ich selbst und alle anderen auch. Amen.